Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser Mikrofon herzlich willkommen. Ein turbulentes, ein stürmisches Wochenende geht zu Ende. Extremwetter, Starkregen, Sturzfluten in Deutschland und in der Schweiz und Frankreich fordern sie sogar wieder mal Todesopfer. Die AfD hält ihren Bundesparteitag ab, eine Partei, die den Klimawandel entweder nicht anerkennt oder verharmlost. Und turbulent kann es auch in Frankreich werden nach den vorgezogenen Parlamentswahlen. Das rechtsnationale Rassemblement National liegt nach der ersten Runde wie erwartet vorne.
Si vous avez fait un autre choix, je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité.
Marine Le Pen ruft dazu auf, im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag für ihre Partei zu stimmen, für eine Koalition der Freiheit, der Sicherheit und der Einheit, wie sie sagt. Raphael Glücksmann vom Linksbündnis Neue Volksfront hält dagegen.
C'est un référendum. Voulons-nous oui ou non?
Das ist ein Referendum über die Frage, ob wir wollen, dass die extreme Rechte zum ersten Mal in diesem Land die Macht ergreift, so Glücksmann. Die Blicke richten sich also schon auf die Stichwahlen am kommenden Sonntag. Besprechen wir aber erstmal die erste Runde heute mit unserer Korrespondentin Anke Schäfer. Frau Schäfer, das Rassemblement National hat gute Chancen, also künftig stärkste Kraft in der Nationalversammlung zu werden. Wie sehen denn die aktuelle Hochrechnung jetzt aus?
Sie sehen eigentlich ganz so aus, wie es die Umfragen zuvor auch vorhergesehen hatten. Das Rassemblement National liegt bei rund 34%. Die Vereinte Linke, also der Nouveau Front Populaire, bei rund 28% und das Lager von Macron Renaissance bei rund 21%. Und das alles bei einer Wahlbeteiligung, die sehr, sehr hoch war, nämlich 67% erreicht hat. Die Auszählung in den Wahlkreisen in Frankreich wird noch bis in die tiefe Nacht dauern. Aber man kann schon sagen, dass das rechtspopulistische Rassemblement National also profitiert hat von den Stimmen auch aus den ländlichen Gebieten. Frankreich ist ja ein sehr zentralistisches Land und es gibt dieses Gefälle zwischen den großen Städten und dem ländlichen Raum. Und auf dem Land, vor allem in den strukturschwachen Regionen, in denen etwa große Industrien verloren gegangen sind oder auch in den ehemaligen Kohlerevieren, da ist der Frust besonders groß und da ist der RN wiedergewählt worden.
Präsident Emmanuel Macron stand nicht zur Wahl, sein Lager wird aber Dritter heute. Das ist eine klare Niederlage, oder?
Ja, das ist eine klare Niederlage. Viele Beobachter hatten ja auch gesagt, dass das ein sehr gewagtes Spiel war, die Nationalversammlung nach der Wahl zum Europaparlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen und zu hoffen, dass die Franzosen vielleicht bei einer nationalen Wahl jetzt anders abstimmen als eben bei der EU-Wahl. So war es nun nicht und die Rechten gehen gestärkt aus dieser vorgezogenen Parlamentswahl hervor.
Entschieden wird das erst am kommenden Sonntag in der zweiten Runde, in der Stichwahl. Es könnte dann aber eben reichen für RN. Wie ist denn die Ausgangslage jetzt für nächstes Wochenende?
Ja, jetzt konzentriert sich eben alles auf den zweiten Wahlgang. Das ist am kommenden Sonntag und da können die rund 49 Millionen Wählerinnen und Wähler in der Stichwahl dann entscheiden, wer aus den Wahlkreisen in die Nationalversammlung entsandt werden soll, in denen bisher noch kein Kandidat, keine Kandidatin die absolute Mehrheit hat. Natürlich will das Rassemblement National die absolute Mehrheit, um den Premierminister zu stellen. Jordan Bardella soll es werden, der 28-jährige Ziehsohn von Marine Le Pen. Und das soll natürlich dann auch vorbereitend so sein, mit Blick auf 2027. Denn in 3 Jahren steht ja dann die Präsidentschaftswahl an. Und die möchte Marine Le Pen natürlich gerne gewinnen, nachdem sie die in der Vergangenheit 2-mal ja gegen Macron verloren hat.
Sie haben die hohe Wahlbeteiligung schon angesprochen, knapp 60%. Welche Auswirkungen hatte die denn, kann man das schon sagen?
Das hat folgende Auswirkungen, nämlich die, dass es ganz besonders viele Stichwahlen gibt. Also es gibt eigentlich natürlich immer Stichwahlen, aber nach dieser ersten Runde der Parlamentswahl werden erstmal nur zwischen 65 und 85 Abgeordnete feststehen. Und dann wird es am Sonntag Stichwahlen geben, in denen drei Kandidaten zur Wahl stehen oder in denen zwei Kandidaten zur Wahl stehen. Und da wird sich jetzt zeigen, wo und ob sich die Linken und die Macronisten sich zusammentun, um so eine Brandmauer gegen das Rassemblement National zu bilden. Und genau dazu hat Präsident Macron auch schon aufgerufen. Es sei nötig, hat er gesagt, ein breites, demokratisches und republikanisches Bündnis für die zweite Wahlrunde zu bilden. Und Herr Attal von den Macronisten hat auch gesagt, dass sich die Kandidaten dort zurückziehen werden, wo sie nur dritte Kandidaten sind. Ebenso hat das die Linksallianz angekündigt. Also das heißt, man will sich wirklich dann jeweils in den Wahlkreisen auf die Person konzentrieren, die wirklich eine Chance hat gegen den Kandidaten des RN.
Wenn man jetzt sich nochmal das heutige Ergebnis anschaut, dann ist ja das rechtsnationale Lager vor dem Linksbündnis Frankreich Welt also ziemlich extrem. Wie gespalten ist das Land?
Leider sehr gespalten. Man sah das ja unter anderem in Paris auf Graffitis, auf denen dann stand Front National gegen Front Populaire. Das Rassemblement National hieß ja früher Front National. Auf jeden Fall heißt das eben rechts gegen links. Und das zeigt sich jetzt. Die Mitte, für die Emmanuel Macron steht, scheint tatsächlich einfach sehr zu verlieren in Frankreich. Und ich nehme an, es hat eben damit zu tun, weil die Menschen gerade auf dem Land mit so vielem nicht einverstanden sind, sehr strittig war ja zum Beispiel die Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre. Dabei ist das absolut essentiell, dass die Staatsfinanzen saniert werden. Frankreich lebt mit einer Rekordverschuldung und da ist eigentlich die Idee, länger zu arbeiten, ganz gut, könnte man sagen. Aber die Menschen fühlen sich nicht gesehen. Sie sehen Macron als einen Mann der Elite, der sie nicht mehr wirklich sieht und den sie nicht mehr unterstützen wollen. Und da hoffen sie jetzt, dass jemand wie Marine Le Pen oder von der extremen Linken, jemand wie Jean-Luc Mélenchon, die Probleme des Landes besser lösen kann.
Wenn jetzt das Rassemblement National an die Macht käme, auch nach der zweiten Runde nächsten Sonntag, was würde sich da ändern?
Wenn sie die absolute Mehrheit bekämen, also 289 Sitze holen würden, dann will eben Jordan Bardella Premierminister werden und dann gäbe es etwas wie eine Cohabitation, so nennt man das in Frankreich. Das heißt, Präsident und Regierungschef kämen aus unterschiedlichen politischen Lagern und dann kann der Regierungschef einiges durchsetzen an innenpolitischen Vorhaben, zum Beispiel eben die Einwanderung besser kontrollieren oder in der Wirtschaftspolitik eine nationalistische Wirtschaftspolitik machen, wenn man sagt, Franzosen zuerst, da könnte sich dann einiges ändern. Falls das Rassemblement National nicht die absolute Mehrheit gewinnt im nächsten Wahlgang, dann will Bardella nicht zur Verfügung stehen, weil dann könnten eben die Linken nämlich sofort das Misstrauen aussprechen und das würde er sozusagen dann vermeiden wollen. Und was dann kommt, wird interessant sein, denn dann könnte Frankreich zum ersten Mal eine Regierung aus Technokraten bekommen. Viele Beobachter fürchten, dass dann ein politischer Stillstand in Frankreich zu erwarten wäre.
Die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Vielen Dank, Anke Schäfer, erstmal für diesen Moment. Wir gehen nach Deutschland. Essen ist für die Alternative für Deutschland ein historisches Pflaster. Vor 9 Jahren begann in Essen in Nordrhein-Westfalen auf dem Parteitag endgültig der Weg nach rechts außen, als Frauke Petri nämlich von Parteigründer Bernd Lucke den Parteivorsitz übernommen hatte. In dieser Tradition steht nun auch das jüngste Parteitreffen in Essen. Personell bleibt erstmal alles beim Alten und damit auch der Kurs nach rechts. Neu war unterdessen die ungewohnte Einigkeit, zumindest vordergründig. Volker Fintermer hat den Parteitag für uns verfolgt.
Aufgeräumt und geschlossen, das war wohl das Signal, was für die AfD von diesem Parteitag ausgehen sollte. Inhaltliche Debatten wurden weitgehend vermieden und in den Personalfragen war man sich ausnahmsweise ungewöhnlich schnell einig. Kein Streit über die Doppelspitze. Im Gegenteil, mit guten Ergebnissen für die kommenden 2 Jahre wurden Alice Weidel und Tino Chrupalla im Amt bestätigt und auch die Wahlen für den weiteren Bundesvorstand gingen ohne großen Streit über die Bühne.
Ich bin wirklich begeistert, mit welcher Disziplin, mit welcher Konzentration dieser Parteitag unsere Delegierten gewählt haben. Das ist wirklich beispielhaft. Ich glaube, es war in der Geschichte der AfD noch nie so schnell ein Bundesvorstand gewählt.
So der wiedergewählte Co-Vorsitzende Tino Chrupalla. Erst heute standen die inhaltlichen Debatten an, etwa über einen künftigen Generalsekretär oder auch zur Außenpolitik. Da gab es nach der Aufkündigung des gemeinsamen Fraktionsstatus mit der ID-Fraktion durch Marine Le Pen auch die Forderung aus der gleichnamigen europäischen Parteienfamilie mit den starken französischen Rechten, der italienischen Lega und der FPÖ auszutreten. Das hat der neue Bundesvorstand heute auch beschlossen und auch der Parteitag. Aber da tut sich seit heute auch eine neue Option auf, nachdem der ungarische Regierungschef Viktor Orban für seine Fidesz-Partei ein Bündnis mit den tschechischen und österreichischen Rechten angekündigt hatte, das Patrioten für Europa heißen soll.
Das wird auf jeden Fall ein Partner von uns sein, ob in einer gemeinsamen Fraktion oder nicht, das müssen wir sehen. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir dieser Fraktion auch sehr gerne beitreten. Dieses Manifest, das Sie jetzt hier herausgegeben haben, ist unterzeichnenswürdig. Und wir könnten das sofort unterschreiben und sehen uns eigentlich bei den Zielen hier voll repräsentiert.
Sagt der EU-Parlamentarier Marc Jungen. Außenpolitisch stehen für die AfD allein die deutschen Interessen im Vordergrund. Das hatte zu Beginn des Parteitags schon Alice Weidel mit ihrer Aussage zur Ukraine deutlich gemacht.
Wir treten für die Freiheit Europas ein. Vor allem aber vertreten wir die Interessen Deutschlands. Zu den Interessen Deutschlands und Europas gehört auch, dass die Ukraine nicht zur Europäischen Union gehört und zu Europa.
Aber über die Außenpolitik gab es am Ende des Parteitages noch einmal eine hitzige Debatte, bei der etwa Albrecht Glaser Björn Höcke vorwarf, den Parteitag durch Verfahrenstricks überrumpeln zu wollen, um eine russlandfreundliche Resolution durchzukriegen, die der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban eingebracht hatte.
Die meisten europäischen Staaten und auch die Mehrheit der deutschen Parteien haben sich für den Weg der Konfrontation und des Krieges entschieden. Zum Schaden für unsere Wirtschaft, zum Schaden für unsere Gesellschaften. Die AfD steht für eine Nicht-Einmischungspolitik und für eine Politik des Friedens.
Und keine Waffen für die Ukraine, lautet eine weitere Forderung. Doch die Partei hatte es am Ende eilig und so wurden zwei Resolutionen angenommen. Die aus Sachsen und die vom Bundesvorstand, obwohl die sich nach den Worten von Albrecht Glaser diametral widersprechen sollten. Und der Generalsekretär, der wurde wohl auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben.
Der Beitrag von Volker Findhammer. Und begleitet wurde der Parteitag in Essen von massiven Protesten. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße. Kritik gibt es jetzt am Polizeieinsatz und am Verhalten einzelner Demonstranten, wie Olaf Biernat berichtet.
Im strömenden Regen waren mehr als 100 Menschen zu einer Mahnwache vor der Essener Grugerhalle gekommen.
Wir wollen hier erneut deutlich machen, die AfD braucht hier in Essen niemand und die AfD ist unerwünscht und am besten wird alles gleich abgebrochen, was den Parteitag angeht und sie fahren nach Hause.
Vielen Teilnehmern steckt noch die Großdemonstration vom Samstag in den Knochen, zu der laut den Veranstaltern mehr als 70.000 Menschen kamen.
Also das Wetter passt doch ganz gut zur Stimmung, dass hier jetzt gerade im Vergleich zu gestern nicht ganz so viel los ist. Das ist einfach sehr bedrückend gerade.
Viele Teilnehmer waren am Samstag stundenlang auf den Beinen, um Flagge gegen die AfD zu zeigen. Direkt vor der Absperrung zur Grugerhalle protestierten die Demonstranten. Die Polizei spricht von friedlichen Protesten. Dennoch kam es auch zu Ausschreitungen. Immer wieder wurden Beamte angegriffen, als sie Zufahrtsstraßen absperrten. Einige Demonstranten versuchten auch, AfD-Politiker zu bedrängen. Bei einem Einsatz begleiteten Beamte zwei AfD-Delegierte zur Halle, als sie angegriffen wurden. Dabei kamen zwei Polizisten zu Fall, sagt Polizeisprecherin Silvia Czapiewski.
Sie wurden mit Tritten unter anderem gegen den Kopf traktiert. Die Kollegen wurden ins Krankenhaus gebracht und wir werten derzeit Videobeweise aus. Und wir fahnden natürlich nach den Tatverdächtigen. Sollten sich Zeugen finden, die Auffälliges beobachtet haben, bitten wir um Hinweise bei der Polizei Essen.
Dabei wurde auch ein Bundestagsabgeordneter der AfD zu Boden gerissen, der dann einem Demonstranten in die Wade gebissen haben soll. Die Bilanz der Polizei, 28 Polizisten wurden verletzt, einer davon schwer. Der Beamte konnte am Sonntag wieder das Krankenhaus verlassen. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten in Gewahrsam. Auf einer Pressekonferenz kritisierten die Organisatoren der Initiative Widersetzen das harte Durchgreifen der Polizei. Katharina Schwabedissen.
Aus unserer Sicht ist es ein Skandal, dass unsere solidarischen und friedlichen Proteste durch Teile der Polizei mehrfach kriminalisiert, verboten und niedergeschlagen wurden. Immer wieder wurden AfD-Delegierte durch angemeldete Versammlungen des Gegenprotestes geführt. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Versammlungsrecht.
Die Polizei verteidigte das Durchgreifen aufgrund der Aggressivität einiger Demonstranten. Sie musste dafür sorgen, dass die AfD ihren Parteitag in der Grugahalle abhalten konnte. Auf der anderen Seite musste sie dafür sorgen, dass Protestierende ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen konnten. Viele Demonstrationsteilnehmer hatten jedoch von den gewaltsamen Aktionen nichts mitbekommen.
Ich fand es schön, so viele Menschen auf der Straße zu sehen und so friedliche Menschen auf der Straße zu sehen. Also ich habe gar nichts mitbekommen und das hatte ich bei anderen Demos schon mal, dass am Rande was passiert ist und finde auch jetzt, es ist nicht so viel an Gewalt passiert.
Nach dem Wochenende mit der größten Demonstration in der Geschichte der Stadt Essen ist wieder Normalität eingekehrt. Geschäftsinhaber haben die Bretter von ihren Schaufenstern abgenommen und viele Menschen sind froh, dass es wieder ruhig geworden ist.
Soweit Olaf Birnert. Als Patrioten bezeichnen sich gerne Rechtspopulisten wie die AfD und damit unterstellen sie allen politischen Gegnern unpatriotisch, also nicht zum Nutzen des eigenen Landes zu handeln. Eine schöne Floskel, hinter der sich auch andere selbsternannte Patrioten in Europa vereinen können, zum Beispiel Viktor Orban, der ungarische Premier. Mit anderen Gleichgesinnten hat er jetzt angekündigt, eine neue rechte Fraktion im EU-Parlament gründen zu wollen. Der Name soll Programm sein. Selke Hane.
Patrioten für Europa, so nennen die rechten Parteien FPÖ aus Österreich, Fidesz aus Ungarn und ANO aus Tschechien ihre neue Allianz, die sie heute in Wien verkündet haben. Ihr Ziel, eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Oder wie FPÖ-Parteichef Herbert Kickl es nennt.
Diese Allianz soll gleichsam eine Trägerrakete darstellen und andere Parteien auf europäischer Ebene mit an Bord nehmen, um dann gemeinsam mit vereinten Kräften Europa wieder eine gute Zukunft zu geben.
Den rechten Kräften im Europäischen Parlament droht damit eine weitere Zersplitterung. Um eine Fraktion bilden zu können, braucht die neue Allianz aber noch Mitstreiter aus 4 weiteren Ländern. In Frage kommen etwa die italienische Lega, die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden, Cega aus Portugal sowie Konfederatia aus Polen und Wiedergeburt aus Bulgarien. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gab als Ziel aus, eine möglichst große Fraktion zu bilden, hier in der Übersetzung des Simultandolmetschers.
Deutlich machen möchte ich, dass unser Ziel darin besteht und dass wir daran glauben, dass das auch so kommt, dass in Kürze das die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik sein wird.
Was die rechten Parteien erreichen wollen, sei nicht die Zerstörung Europas, so der Österreicher Herbert Kickl. Vielmehr geht es offenbar um ein Zurückstutzen der EU zu einem losen Staatenbund. So soll etwa europäisches Recht geschwächt werden. Volksentscheide sollen es aushebeln können.
Wir wollen, dass direkte Demokratie auch schwerer wiegen kann und gewichtiger sein kann als europäisches Recht. Wir wollen, dass diese EU-Verwaltung abgespeckt wird. Wir wollen ein EU-Parlament, das deutlich kleiner ist. Und wir wollen die Kompetenzen von Brüssel zurück in unsere Heimatländer holen.
Neben mehr Souveränität geht es den Rechtsaußenparteien noch um den Kampf gegen Migration und ein Ende des Green Deals. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte, die Umstellung der europäischen Wirtschaft sei vermasselt worden.
Was jetzt in Brüssel läuft, das ist keine grüne Politik, sondern, wie wir es in Ungarn sagen, eine giftgrüne Politik. Damit werden wir nicht geheilt, sondern vergiftet.
Dass Orban nicht nur europaskeptisch ist, sondern auch sonst am äußerst rechten Rand anschlussfähig ist, hat er immer wieder unter Beweis gestellt. So verbreitet er in heimischen Medien etwa den rechten Verschwörungsmythos eines gelenkten Bevölkerungsaustauschs in Europa. Das Asylrecht in Ungarn ist entsprechend streng, es verstößt laut mehreren Urteilen gegen europäisches Recht. In wenigen Tagen wollen sich die Parteien erneut äußern, dann in Brüssel. Bis dahin soll feststehen, ob sich Abgeordnete aus weiteren Ländern der neuen Allianz anschließen.
Und kleiner Funfact am Rande, alle drei, Orban, Kickl und Babiš, stehen und standen immer wieder im Verdacht, Gelder in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben, also eigentlich völlig unpatriotisch gehandelt zu haben. Unser nächstes Thema, die Rüstungsausfuhren in der Bundesrepublik schnellen weiter in die Höhe. Markus Sambale.
Die Ampelregierung hatte sich zu Beginn ihrer Amtszeit vorgenommen, Rüstungsexporte einzudämmen. Doch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine kam eine Kehrtwende. Seitdem werden Waffen sogar in einen laufenden Krieg geliefert. Von den genehmigten Rüstungsexporten seit Jahresbeginn sind fast 2/3 für die Ukraine bestimmt, im Wert von fast 5 Milliarden Euro. Unter den wichtigsten Empfängerländern ist zum ersten Mal auch wieder Saudi-Arabien mit 130 Millionen Euro Rüstungsexporten. Deutschland hatte Waffenlieferungen dorthin über mehrere Jahre weitgehend blockiert, unter anderem weil Saudi-Arabien am Jemenkrieg beteiligt ist und wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul. Inzwischen ist die Bundesregierung aber umgeschwenkt, weil sie hofft, dass Saudi-Arabien im Nahen Osten weitere Eskalationen mit verhindern könnte. Angefragt wurde die Übersicht über Rüstungsexporte vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Die BSW-Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen nennt die Steigerung der Rüstungsexporte verantwortungslos.
Umgeknickte Bäume, Donner, Blitz und Fußballfans, die pitschnass geworden sind. Schwere Unwetter sind am Wochenende über Teile Deutschlands hinweggefegt. Schlimmer noch hat es Frankreich und die Schweiz getroffen. Katrin Hondl.
Mindestens 4 Menschen sind ums Leben gekommen bei den schweren Unwettern in der Schweiz. Nach einem Erdrutsch im Tessiner Maggiatal wurden dort 3 Tote geborgen. Das schlechte Wetter habe den Rettungseinsatz erschwert, schrieb die Tessiner Polizei. An der Kantonsstraße durch das Maggiatal ist eine Brücke eingestürzt. Mehrere Seitentäler seien deshalb auf dem Landweg nicht mehr erreichbar, so die Polizei. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Laut dem Wetterdienst Meteo News gab es im Maggiatal innerhalb von 24 Stunden gut 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch wurde in Teilen des Tessins auch das Trinkwasser verschmutzt. Verheerende Folgen hatten die heftigen Gewitter und Überschwemmungen auch im Kanton Wallis, wo ebenfalls mehrere hundert Menschen evakuiert wurden. In dem Dorf Saasgrund kam es zu einer gewaltigen Geröll- und Schlammlawine. In einem Hotel wurde dort die Leiche eines Mannes gefunden. Enorme Schäden gab es auch rund um die Walliser Hauptstadt Sion. Das Hochwasser der Rhone habe dort ganze Wohn- und Industriegebiete sowie die Autobahn und die Zuggleise überschwemmt, berichtete der Sender SRF. Er habe noch nie etwas so Starkes gesehen, sagte über das Unwetter der Chef der Walliser Naturgefahrendienststelle.
Und zum Abschluss dieser Tageszusammenfassung hören wir noch die Presseschau, heute zusammengestellt von Andreas Diehl. Präsentiert wird sie von Martin Schaller.
Zentrales Thema ist der Bundesparteitag der AfD. Erste Kommentare gibt es aber bereits zur Parlamentswahl in Frankreich. Bei Zeit Online ist von einem historischen Moment die Rede. Denn zum ersten Mal hat die Partei von Marine Le Pen, der Rassemblement National, eine Parlamentswahl gewonnen. Mehr noch, sie hat nicht nur gewonnen, sie hat triumphiert. Damit rückt in Reichweite, was noch vor 4 Wochen undenkbar schien. Zum ersten Mal seit Gründung der 5. Republik 1958 könnte ein Vertreter der extremen Rechten Premierminister werden. Käme es so, bliebe auch die europäische Politik davon nicht unberührt. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg schreibt: Le Pen will nicht nur Frankreich umbauen, einen harten Kurs gegen Migranten einschlagen, sie will auch die EU zu einer Organisation des nationalen Eigennutzes stutzen. Der deutsch-französische Motor wäre nicht nur abgewürgt, er würde zerstört. Die Augsburger Allgemeine befasst sich mit dem AfD-Parteitag in Essen. Nichts war zu spüren von früheren Kämpfen, keine Intrige wurde auf die Bühne gezerrt, die Rechtspartei hat gelernt. Dabei war es eine der Hoffnungen der anderen Parteien, dass sich die AfD irgendwann selbst erledigen würde. Wie die Republikaner, wie die NPD. Stattdessen schwimmt sie auf einer europaweiten Welle, die gespeist wird vom Frust über die Mächtigen. Es mag Brüche und Unterschiede geben zwischen Europas Rechten, zwischen dem Radikalismus der AfD und dem karrierebewussten Pragmatismus einer Le Pen. Doch der Quell ihres Erfolges ist überall der gleiche. Der Reutlinger Generalanzeiger findet: Ein Parteitag der AfD ohne Grabenkämpfe ist ein Alarmsignal. In Essen gelingt es, das Führungsduo neu zu bestimmen und die vielen Brüche in der Partei zu übertünchen. Das macht die AfD noch schlagkräftiger im Kampf um Wählerstimmen und sollte die anderen Parteien wachrütteln. Die bisherige Strategie mit Ausgrenzung verfängt nicht. Auch die Leipziger Volkszeitung betont: Niemand kann mehr darauf hoffen, dass sich diese Partei auf dem Weg zur Macht selbst ein Bein stellt. Die AfD ist im 11. Jahr ihres Bestehens noch nicht gewachsen, aber strategisch diszipliniert geworden und damit ist sie gefährlicher denn je. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint zu den wiedergewählten Parteivorsitzenden: Alice Weidel und Tino Chrupalla haben sich beim Bundesparteitag in Essen gegenseitig mit verbalen Bekenntnissen ihrer Zuneigung überschüttet. Die Wahrheit ist, jeder von beiden würde den anderen sofort fallen lassen, wenn es ihn entscheidend voranbringen würde oder zum eigenen politischen Überleben nötig wäre. Zuneigung, Liebe oder wenigstens Vertrauen, alles Quatsch. In dieser Parteispitze kämpft jeder für sich.
Danke Martin Schaller für die Presseschau und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Fast, denn nach dieser Tageszusammenfassung folgt noch die Zusammenfassung des sportlichen EM-Geschehens hier bei uns in EM aktuell mit meinem Kollegen Benedikt Kaninski. Unter anderem mit ihm auch die beiden Viertelfinals heute von diesem Sonntagabend. Viel Vergnügen dabei. Mein Name ist Jonas Rehse. Bis zum nächsten Mal.